Ignazi hat eigentlich die beste Einführung gegeben, die er konnte, weil ich möchte nämlich jetzt auch über das Vertrauen reden. Und ich glaube, das passt wunderbar zusammen. Ah, kein Deutsch? Ja, dann werde ich viel lesen müssen. Wir singen das Lied Ich traue auf dich, o Herr. Aber was bedeutet das für uns? Wir singen auch viele ähnliche Lieder. Was ist Vertrauen? Und was ist die Bedeutung von Vertrauen? Was bedeutet Vertrauen in unserem täglichen Leben? In der Bibel ist das Wort Vertrauen und Glaube meist austauschbar. Und das Gegenteil von Vertrauen ist vermutlich Misstrauen. Wenn wir einander nicht mehr trauen, dann ist es Misstrauen. Ich habe mir mal überlegt, wo finden wir Vertrauen in unserem täglichen Leben? Wir trauen unseren Ärzten, Pflegepersonal, die wir nicht einmal kennen. Denk mal an eine Narkose. Du hast keine Ahnung, was passiert. Wir vertrauen, dass das Auto, das uns entgegenkommt, auf seiner Fahrbahn bleibt und nicht plötzlich auf die andere Spur wechselt. Wir vertrauen, dass es am roten Licht anhält und uns nicht in die Seite von unserem Auto fährt. Viele von uns lieben Achterbahnen. Das geht da rauf und runter. Man gibt alles eigentlich auf. Man hat überhaupt keine Kontrolle mehr in einer Achterbahn. Und wir vertrauen einfach, dass der Wagen nicht aus den Schienen sprengt. Und dann fliegen. Was hat wohl meinen Sohn davon überzeugt, dass ihm nichts passieren würde und dass er dem Seil trauen könnte, als er an einer Bungee-Cord von der Verzaska-Staumauer runtersprang? Ja, es scheint uns, wir vertrauen, das Vertrauen ist sehr wichtig in unserem Leben. Und der Bibeltext, nach dem ich heute sprechen werde, ist aus dem Hebräer 10. Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Bedeutung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. Aber wie ist es in unserem Glaubensleben? Oft fällt es uns schwer, volles Vertrauen auf Gott zu setzen. Warum? Warum trauen wir Gott nicht, dass er sein Versprechen erfüllen werde? So wie zum Beispiel der Narkosearzt, dass wir wieder aufwachen. Was hindert uns daran? Hast du vielleicht, wie ich, gern alles selbst im Griff? Vertrauen bedeutet nämlich auch loslassen. Jemand hat gesagt, Ohnmacht. Gott kennt uns und weiß, was wir ertragen können. Und er ist uns wohlgesinnt. Darum sollten wir ihm eigentlich auch trauen. Glaube ich, was ich in der Bibel lese? Vertraue ich, dass es wirklich stimmt? Wir scheinen weniger Schwierigkeiten zu haben, unser Leben dem Konstrukteur einer Achterbahn oder einem Narkoseart anzuvertrauen als unserem allmächtigen Gott. Ein Baby hat keinerlei Schwierigkeiten, seinen Eltern zu vertrauen. Welcher Vater hat nicht schon erlebt, dass sein Kind auf einer hohen Mauer steht und sagt, hey Papi, da komme ich, und springt runter und wir sind nicht einmal bereit dafür. Aber das Kind, das weiß einfach, wir sind bereit, wir halten es. Jedes Kind, wenn es geboren wird, bringt Urvertrauen mit sich. Urvertrauen, das Vertrauen, mit dem man geboren wird. Ohne zu verstehen, warum, weiß es instinktiv, dass es versorgt wird, dass es von seiner Mutter geliebt wird. Wenn das Kind aber älter wird, geschieht etwas mit dem Urvertrauen. Schmerzen, Hunger, Enttäuschung zeigen, dass man nicht allen und allem trauen kann. Freunde verlassen einen, man wird verletzt. Das Urvertrauen macht Misstrauen Platz. Vertrauen ist etwas sehr Fragiles. Ich weiß nie, was damit geschieht, wenn ich es einem anderen schenke. Vielleicht missbraucht jemand mein Vertrauen. Was für einen Effekt wird das haben auf meine Fähigkeit, zu vertrauen, anderen zu vertrauen, auch Gott zu vertrauen? Missbrauchtes Vertrauen lässt unser Misstrauen verwachsen. Erfahrung auf der anderen Seite lässt unser Vertrauen wachsen. Zum Beispiel Flugzeug, Achterbahn, Narkosearzt. Nichts ist letztes Mal passiert. Warum soll heute etwas passieren, denken wir dann. Also es ist die Erfahrung, die unser Vertrauen stärkt. Wenn wir nicht vertrauen, was passiert dann? Wir hintersinnen uns. Wir tun Dinge nicht, welche wir eigentlich tun sollten oder dürften. Würden wir einem Zug, Flugzeug oder Auto nicht mehr trauen, müssten wir vermutlich zu Hause bleiben und würden sehr viel verpassen. Wenn wir Gottes Versprechen nicht trauen, hat unser geistliches Leben eigentlich wenig Sinn. Unser Leben verliert seine Kraft und wird ohne Effekt. Eigentlich wird das Leben nutzlos. Vielleicht habe ich vertraut, aber dann, und ich möchte jetzt zitieren, es fällt mir leicht zu vertrauen, wenn es gut läuft, wenn die Sonne scheint, ich liebe Menschen um mich habe und wenn ich gesund bin. Aber wie schwer fällt es darauf zu vertrauen, dass ein Gott diese Welt sinnvoll gestaltet, wenn es nicht so gut läuft, wenn ich einen Unfall habe, plötzlich krank bin, wenn ich in Zukunft Hilfe brauche, die ich vorher nicht benötigt habe, wenn ich noch nicht weiß, wie es zu Hause weitergeht, wenn es meinem Partner, meinen Eltern plötzlich schlechter geht, wenn der Tod plötzlich nahe rückt. Was steckt für ein Sinn hinter all diesem Leid, den Schmerzen und der Trauer? Was für einen Sinn steckt dahinter, dass das, woran wir so sehr hängen, unsere Gesundheit, unser Leben und das Leben unserer Angehörigen, uns plötzlich genommen wird? Ich kann den Sinn nicht erkennen. Ich glaube, so ähnlich ist es auch dem Abraham ergangen, als er mit seinem Sohn und dem Feuerholz und dem Messer den Hügel Moria bestieg. Aber er vertraute auch in dieser ausweglosen Situation seinem Gott. Vielleicht ist Gott zu vertrauen gerade dann gefragt, wenn ich den Sinn nicht erkenne. Dann, wenn ich nicht begreife, warum das alles geschieht, wenn die Situation zum Verzweifeln ist, wenn ich nichts mehr machen kann, dann kann ich doch noch eines tun. Und das ist Vertrauen. Vertrauen hilft gegen Verzweiflung. Wenn wir aber Gott vertrauen, dann passieren Wunder. Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, welche in den letzten Monaten die mir viel in den Sinn kam und mir auch geholfen hat. Sie passt auch irgendwie zur Geschichte der Ruth, über die wir gesprochen haben die letzten Wochen. Ich rede von Gideon. Gideon war ein Richter. Er war ein einfacher Bauer. Da kriegt er Besuch. Oh ja, er kriegt den Besuch, als er am Dreschen ist in seiner Weinpresse. Nicht der übliche Ort zum Dreschen, aber er hatte Angst. Er hat vermutlich seine Ernte früher heimgebracht als normal. Vermutlich war die Ernte noch nicht ganz reif. Und jetzt im Geheimen drescht er das Getreide. Warum? Die Midianiter, die kommen in großen Herden und stehlen alles ab den Feldern, nehmen alles mit oder zünden es an. Zerstören es. Die Leute sind hungrig. Der Gideon ist klug. Er macht, dass er etwas zu essen hat. Aber jetzt kommt dieser Engel zu ihm und sagt, leite Israel und bekämpfe die Midianiter. Und der Gideon, der sagt natürlich, ach, wer bin ich schon, ich bin ein einfacher Bauer. Und wenn man die Geschichte liest, hat man das Gefühl, er hat vermutlich auch ein bisschen Mühe mit seinem Temperament und weiß nicht was. Und er ist eigentlich sehr ungeeignet als Führer. Aber der Engel sagt, mach's. Dann zweifelt der Gideon. Und ihr kennt ja die Geschichte vom Schaffell. Man sagt ja auch heute noch, wir legen ein Vlies vor den Herrn. Und es ist ganz klar, er muss es tun. Dann kommt die erste große Überraschung. Er ruft Israel zusammen und er denkt, kommt wohl jemand zu dieser Party? 32.000 Männer melden sich. Riesige Überraschung. Und er ist total überwältigt. Und der Engel sagt zu ihm, viel zu viele. Schick alle heim, die Angst haben. Und zu seiner zweiten großen Überraschung, Gideons, von den 32.000 Männern kehren 22.000 Männer eben den Rücken und gehen nach Hause. Ich glaube, das war eine ziemlich große Enttäuschung. Dann sagt er, ja nun, wenn wir auf dem Erntefeld zu viele Arbeiter haben, stehen sie einander ja auch noch im Weg. Es ist ja wichtig, dass die, die wir haben, gut arbeiten. Das steht nicht in der Bibel. Somit findet er sich damit ab. Aber dann kommt der Engel und sagt, viel zu viele, viel zu viele. Und dann kommt der zweite Test. Schick alle heim und das Auswahlverfahren tut jetzt nicht zur Sache. Aber jetzt gehen alle nach Hause, bis nur noch 300 da sind. Es waren 32.000. In der Bibel steht, der Gideon ist sehr entmutigt unterdessen. Und Gott weiß das. Und er hilft ihm. Er ermutigt ihn. Und wie ermutigt ihn? Das möchte ich vorlesen. Der Herr sagt zu ihm, auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und der Gideon denkt vermutlich, oh, mit 300 Männern, Gott eigentlich noch. Wenn du dich aber davor fürchtest, hinabzusteigen, dann geh du mit deinem Diener Pura bis ins Lager hinab. Du wirst hören, was man dort redet. Dann werden deine Hände stark werden und du wirst in das Lager hinabziehen. Also, Gideon ging also mit seinem Diener Pura bis unmittelbar an die Krieger im Lager heran. Midian und Amalek und die Leute des Ostens waren in die Ebene eingefallen. Zahlreich, wie die Heuschrecken. 300 Leute auf der einen Seite, Heuschrecken auf der anderen. Und ihre Kamele so zahllos wie der Sand am Ufer des Meeres. Als Gideon ankam, erzählte gerade einer, das ist einer von den Midianitern, dem anderen einen Traum. Er sagte, hör zu, ich hatte einen Traum. Siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte im Lager Midians hin und her und gelangte bis zum Zelt und stieß dagegen, so dass es umfiel. Er stülpte es nach oben um und so lag das Zelt da. Der andere antwortete, das bedeutet nichts anderes, als dass das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes Joasch, Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon die Erzählung von dem Traum und seine Deutung hörte, was hat er wohl gemacht? Er warf sich nieder und betete. Was nachher passierte, wisst ihr ja vermutlich. Die 300 Männer stellten sich in der Nacht mit ihren in Tonkrügen versteckten Fackeln um das Heerlager auf. Auf Gideons Befehl zerbrachen alle den Tontopf und die Lichter wurden sichtbar. Gleichzeitig haben sie die Trompeten, die Ramshörner geblasen und einen Heidenlärm gemacht. Die Midianiter meinten, die Israeliten seien ins Lager eingedrungen und schlugen einander gegenseitig tot. Israel erreichte einen totalen Sieg, auch ohne auch nur einem Feind nahe gekommen zu sein. Alle Ehre ging zu Gott. Was lernen wir da? Der Gideon hat auch gehorcht. auch wenn er den Sinn nicht erkannt hat, nachdem er ja 31.700 Soldaten heimgeschickt hat. Aber Gott stärkte Gideons Vertrauen mit diesem, dass er zuhören durfte, wie, was der Midianiter geträumt hatte. Dann lernen wir, dass der Sieg nicht in erster Linie der Befreiung Israels gedient hat, sondern der Ehre Gottes. Und natürlich auch als Lektion für Gottes Volk. Denn ein Heer, welches so zahlreich erschien wie die Heuschrecken, wurden von Gott mit gerade nur 300 schlecht ausgerüsteten, untrainierten Israeliten bezwungen. In der Bibel finden wir auch andere Menschen, die eigentlich ein Riesenzutrauen zeigten. Ich denke, den Noah. Ich kann mir gerade vorstellen, wie er Gott gefragt hat. Was ist dein Schiff? Was ist Regen? Nach der Bibel hat es nämlich noch nie geregnet vor der Flut. Was ist deine Flut? Und da hat er, ich glaube, 100 Jahre lang an dem Schiff gebaut. Und hat überhaupt keine Ahnung, was überhaupt Regen oder eine Flut ist. Oder Abraham. Er hat Gott vertraut. Auch als es ausgesehen hat, wie wenn Gott ihm das Liebste, seinen Sohn, den er ja eigentlich, auf den er ja wahrscheinlich 60, 70 Jahre lang gewartet hat, genommen hätte. Und dann Moses. Auch da kann ich mich vorstellen, wie er zu Gott gesagt hat, ey, wo kommt das Essen für die Millionen Leute her, die ich durch die Wüste führen soll? Und wo das Wasser? Aber er hat vertraut. Oder der König David wurde zum König gesalbt. Der Prophet hat ihm gesagt, du bist der König von Israel. Und was hat der David gemacht? Sich in der Wüste in Höhlen versteckt. Für Jahre. Der Stephanus hat sein Vertrauen sogar mit seinem Leben bezahlt. Aber auch heute noch passieren Wunder, wenn man wirklich vertraut. Seit 8 Jahren arbeite ich jetzt mit OM und da möchte ich euch ganz herzlich danken, denn die finanzielle Unterstützung, die von dieser Gemeinde und von Leuten dieser Gemeinde kam, haben mir eigentlich ermöglicht, bei OM zu arbeiten. Herzlichen Dank. Bei OM habe ich viel Vertrauen gelernt, gerade auf dem finanziellen Feld. Eine meiner Aufgaben war das Budgetieren der Einnahmen. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, wie kann ich Einnahmen, die aus Gaben bestehen, überhaupt budgetieren? Ich habe immer ein bisschen schlecht geschlafen, wenn ich das budgetieren musste. Oft war das Geld knapp. Und die Antwort war dann, dass wir einen Tag des Gebetes einschalteten. All diese Jahre haben wir ein ausgeglichenes Budget geplant und all die Jahre haben wir mit Null abgeschlossen. Meist war es knapp, aber immer hat es gereicht. Eine Geschichte möchte ich nicht vorenthalten, denn sie zeigt Gottes Humor. 2010, mein erstes Jahr bei OM, Weihnachten, wir wussten, bis Weihnachten füllt sich meistens das Loch wieder auf und das Budget kann oder die Finanzen können mit Null abschließen. Aber dieses Jahr war es anders. Weihnachten kam und ging, 27., 28., 29. Dezember und immer noch war das Loch da. 30.000 Franken haben gefehlt und da kam nichts mehr rein. Am 31. Dezember, es war am Freitag, läutet das Telefon. Die Post, wir haben ein kleines Problem hier. Warum haben Sie immer so viel Geld auf Ihrer Frankiermaschine? Das ist nicht gut für unsere Buchhaltung und wir möchten, dass Sie noch ja, ein bisschen von diesem Geld zurückziehen. Wir schlagen mal vor, 30.000 Franken. Also, wenn das nicht Humor zeigt. Es hat sich später herausgestellt, dass da ein Programmierfehler war in der Maschine und die hat einfach jeden Monat uns zu viel Geld abgezogen. Und somit ist das Guthaben immer gestiegen, jeden Monat gestiegen, bis auf über 30.000 Franken. Wunderbar. Auch bei unseren Verhandlungen um diesen Gottesdienstraum her hat Gott gezeigt, dass ihm nichts unmöglich ist. Das Wunder hat ja eigentlich schon begonnen vor über 5 Jahren, als wir begonnen haben, ein Gebäude zu suchen. Wir haben uns vermutlich etwas Einfacheres vorgestellt, als was wir hier haben, und ein bisschen weniger Räume. Und das Wunder geht ja weiter. Haben wir doch die Zusage, dass wir hier bleiben dürfen. Und erst noch zu tragbaren Bedingungen. Ich persönlich hätte gern, wie der Gideon, mit 32.000 Soldaten die Verhandlungen geführt. Ich hätte Fachleute beigezogen, die da mit diesen Leuten verhandelt hätten und ihnen gesagt haben, was gilt. Unser Pfarrer aber, der hat auf Gebet und Vertrauen gesetzt und gewonnen. Das heißt, Gott hat gewonnen. Die meisten von euch wissen, dass wir, Kathi und ich, einige Jahre in den Bergen von Papua-Neuguinea gelebt haben und dort in der weglosen Wildnis mit Menschen gearbeitet haben. Am Donnerstagabend bin ich auf einen Rundbrief gestoßen, auf einen Brief aus dem Jahr 1988. Und den habe ich gelesen und ich habe gedacht, hey, der passt genau zum Thema. Der zeigt das Vertrauen, den die Leute in Papua-Neuguinea ihrem Gott gegenüber haben. Und darum möchte ich ihn auch euch vorlesen. Plötzlich, also das habe ich im 88 geschrieben, plötzlich öffnete sich das dichte Blätterdach des Dschungels und wir standen in einer großen Lichtung, ungefähr 2 Dutzend Häuser und Hütten, alle aus Buschmaterial gebaut und umgeben von fruchtbaren Gärten lagen in unserem Blickfeld. Am anderen Ende der Lichtung war ein Fußballfeld aus dem Berg ausgeschaufelt. Daneben spielten einige Jungen auf Volleyball- und Basketballfeldern. Überall hatte es Blumenbeete und alles machte einen sauberen Eindruck. Da erinnerte ich mich, dass ich im Dezember 1983, also 5 Jahre früher, am selben Punkt gestanden bin. Das war meine erste 2-tägige Wanderung. Wir waren unterwegs nach Quembung. Der Pfarrer wollte als Vorbereitung für Weihnachten einige junge Paare trauen, Kinder taufen und Abendmahl feiern. Wir wanderten also diesen steilen, glitschigen Weg hinunter. Ich war überwältigt beim Anblick der Dschungelriesen, den vielen Lianen und Ranken und dem ständigen Dämmerlicht. Dann plötzlich standen wir in vollem Sonnenschein. Eine kleine, neu errichtete Hütte stand mitten in einer kleinen Lichtung. Hier bauen wir die neue District-Bibelschule, informierte mich der Pfarrer. Wollte er mich auf den Arm nehmen? Sollte ich höflich lachen über diesen Witz? Aber dem Pfarrer war es ernst. Hier sollte die neue Bibelschule errichtet werden. Und in 2 Monaten sollte der Unterricht beginnen. Ich bewunderte den Optimismus und eben auch das Vertrauen dieser Leute. Erst ein Gebäude, das Haus des Schulleiters, stand hier. Und in 2 Monaten sollte die Schule beginnen. Duwi heißt die zukünftige Schule. Sie liegt nicht gerade im Zentrum des Geschehens. Wir kamen gerade von Tep-Tep, wo der nächste Flugplatz, Laden und Klinik sind. Wir brauchten über 2,5 Stunden, um hierher zu kommen. Um zur nächsten Straße oder einem Hafen an der Küste zu gelangen, braucht man von diesem über 2000 Meter hochgelegenen Ort ganze 2 Tage. Ja, Duwi ist ein sehr abgelegener Ort. Nun sind wir mitten im 1988. Der Traum ist wahr geworden. Für 4 Jahre schon kommen die Schüler aus dem Distrikt in diese Schule. Alle Gebäude, Klassenzimmer, Wohnhäuser für Schüler und Studenten, alles ist aus lokalem Material gebaut. Die Schule versorgt sich selbst mit Nahrungsmitteln. Jeder Student und jeder Lehrer hat seinen eigenen Garten. Sie halten Schweine, Hühner und Enten. Landwirtschaft wird auch unterrichtet in der Schule. Letztes Jahr besuchten über 100 Schüler und Schülerinnen die 7. und 8. Klasse dieser Schule. Dieses Jahr wurde die Zahl der Studenten auf 64 beschränkt, weil zu wenig Häuser vorhanden und der Platz für Gärten zu beschränkt sei. Hier vor unseren Augen sahen wir die Erfüllung eines Traumes. Eine Bibelschule mitten im Urwald, mitten in der steilen Bergwelt des Jubnatales. Wir sind stolz auf unsere einheimischen Geschwister. Wir sind glücklich, als wir an der Schule vorbeigehen und durch den Urwald ins nächste Dorf Kuembum wandern. Ich nenne das Vertrauen. Jetzt aber zu uns. Wie vertrauen wir ganz? Also wir sollen vertrauen wie Kinder. Denk an das Urvertrauen. Ein Kind macht sich keine Sorgen, wo das nächste Essen herkommt und ob es geliebt wird. Es wird einfach, es weiß es einfach. Aber wir dürfen fragen, warum. Fragen ja, aber vertrauen. Und Vertrauen wächst mit der Erfahrung. Glaube zuerst mal, dass Gott in kleinen Dingen hilft. Und mit den großen kann man noch ein bisschen zuwarten. Ein Prediger rät: Wenn der Schritt zu Gott dir zu groß erscheint, dann fang bei den Menschen an, mit denen du vertraust. Gib ihnen mehr Vertrauen. Glaube an sie, dass sie nur dein Bestes wollen. Wo Vertrauen missbraucht wurde, fang an, auf die Menschen zuzugehen. Sprich mit ihnen darüber und beginn, zusammen ein Vertrauen zueinander aufzubauen. Mach nicht zu große Schritte. Denn wie ein Kind in kleinen Schritten lernt zu laufen, so muss auch das Vertrauen in kleinen Schritten aufgebaut werden. Was können wir tun? Trau dich zu vertrauen. Aber wie? Dass unser Vertrauen in Gott von Lügen untergraben wird, erlebten schon Adam und Eva im Paradies. Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was kann man da noch sagen? Lügen glauben zerstört alles Vertrauen. Der Pastor, von dem ich vorher geredet habe, sagt weiter: Wie kann ich Gott vertrauen, indem ich die Wahrheit glaube und der Lüge nicht glaube? Ich denke, der Grund ist, dass viele von uns schon ihre Lebenslügen kennen. Wir wissen oft sogar schon, welchen Lügen wir glauben, aus welchen Gründen auch immer. Warum? Erstens, weil es bequemer und einfacher ist, der Lüge zu glauben. Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir müssen nichts in unserem Leben verändern. Wir können so weiterleben wie bisher. Zweitens, vielleicht leben wir schon lange so mit der Lüge, dass sie einfach zu uns gehört. Wir sie als Wahrheit angenommen haben und das auch okay finden. Du bist dumm? Ja, ich bin halt dumm. Du bist langsam? Ja, ich bin halt langsam. Du bist hässlich? Ja, dann bin ich halt hässlich. Drittens, vielleicht haben wir Angst, dass die Wahrheit unser Leben verändert. Und Veränderung ist schlimm. Ist sie das? Viertens, vielleicht ist die Lüge viel verlockender. Wenn du dich betrinkst, wird das Leben leichter. Eine Trennung erlöst dich aus all deinen Problemen. Sex vor der Ehe ist genauso schön wie in der Ehe, aber da musst du nicht so lange warten. Adam und Eva hätten der Schlange genauso gut ins Gesicht sagen können: Nein, das stimmt nicht. Egal was du sagst, ich glaube dir nicht. Aber sie taten es nicht. Vielleicht waren sie neugierig, vielleicht hatten sie Angst, sie würden etwas verpassen. Vielleicht war die Lüge einfach zu verlockend. Doch, was war die Konsequenz? Sie verloren. Sie verpassten viel von Gottes Segen. All das Gute, was er für sie bereithielt, war nun nicht mehr so schnell zugänglich. Ist es das wert? Ist eine Lüge wert, dass du ihr glaubst? Nein, das ist sie nie. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Nächstes Mal, wenn wir das Lied "Ich vertraue auf dich" singen, können wir ein bisschen nachdenken. Vertraue ich? Was ist der Grund für mein großes oder kleines Vertrauen? Wächst mein Vertrauen? Wenn nein, warum nicht? Kann ich jemandem helfen zu vertrauen? Wie? Kann jemand mir helfen zu vertrauen? Was ist nötig dazu? Ich möchte zusammenfassen. Vertrauen ist ein Grundpfeiler unserer Beziehung zu Gott. Trotzdem, es scheint viel leichter zu sein, einem Arzt oder einem Piloten oder einer Bungee-Cord zu vertrauen. Müssen wir oder sollen wir Gott vertrauen? Denn er ist vertrauenswürdig. Im Hebräerbrief werden wir ermutigt, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen, dafür aber geduldig auf die Erfüllung zu warten. Und vom Gideon lernen wir, dass Gott unser Vertrauen stärken wird und bereit ist, unser Vertrauen mit Gott zu belohnen, unser Vertrauen mit Wunder zu belohnen, und dass das Endziel nicht der Sieg, sondern die Ehre Gottes ist. Die Lüge des Bösen ist der größte Feind unseres Vertrauens. Wir müssen lernen, diesen Lügen nicht zu glauben. Dann wird unser Vertrauen wachsen, Wunder passieren, die unserem Gott die Ehre geben. Ich möchte noch beten. So oft fällt es uns leichter, Menschen und Dingen zu vertrauen als dir, allmächtiger Gott. Hilf uns, die Lügen des Bösen zu erkennen und ihnen keinen Glauben zu schenken. Lass unser Vertrauen wachsen, so dass es feststeht, auch wenn Schwierigkeiten unser Leben durcheinander bringen. Amen.